Er ist wahrhaftig auferstanden, das haben wir vorhin gehört. Was für eine frohe Botschaft. Die habe ich vorhin auf der Toilette jemandem zugerufen und gedacht, Mann, sogar auf einer Toilette klingt das wunderbar. Jesus, wir danken dir, dass du auferstanden bist und dass wir mit dir leben dürfen. Wir danken dir, dass du uns begegnet bist und dass du uns begegnen willst, auch heute Morgen. Und wir beten, dass du ja, uns durch dein Wort begegnest, dass ich jetzt sprechen möchte. Ich bete, dass du Herzen vorbereitest. Ja, und dass wir einfach eine gute Zeit haben mit dir jetzt und dass wir gleich auch die Taufe miteinander feiern können, Jesus. Ich bete, dass wir wirklich dir begegnen jetzt. Amen. Wir sind in der Predigtreihe. Der Tag, 24 Stunden, der Tag, der die Welt verändert hat. Und irgendwie waren das ja die letzten 24 Stunden vor der Kreuzigung von Jesus. Aber das, was heute geschieht, hat ganz existenziell damit zu tun. Der Ostermorgen ist in der Christenheit Sinnbild für den Neubeginn der Menschheit, die Gott möglich gemacht hat. Das Leben kann ganz neu beginnen. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und vielleicht sind Leute heute hier, die sagen, wer es glaubt, wird selig. Wer es glaubt, wird selig. Das können die mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen. Die glauben an jemanden, der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist. Und das soll heute was mit meinem Leben zu tun haben. Und so, wenn man als Pastor eine Predigt für Ostern vorbereitet, dann muss man sich auch eingestehen, irgendwie ist das ganz schön herausfordernd. Da ist schwer, nochmal was Neues zu erzählen. Und für uns ist ja Ostern häufig so ein Fest, wo wir uns darüber freuen, dass der Frühling kommt, dass die Blumen blühen, dass das Leben ewig dauert und dass alles gut wird, oder? Und dann setzt man sich so gemütlich in den Stuhl und wartet, dass dann gleich das Mittagessen kommt. Diese Erwartung an Ostern möchte ich heute mal nicht erfüllen. Ich möchte euch da enttäuschen. Die Osterbotschaft ist keine Botschaft, die uns einlullen soll, sondern die ersten Zuhörer haben Angst gehabt. Die haben nicht gesagt, ach ja, alles klar. Ja, weiter im Text hier. Ich möchte mal einen Aspekt aufgreifen vom Ostermorgen, die Angst, die dort damit verbunden ist. In allen Evangelien wird berichtet, dass die Jünger das irgendwie nicht so richtig auf den Pin bekommen haben, was da passiert ist. Beim Markus-Evangelium waren die Frauen absolut erschrocken am Anfang und haben niemanden am Anfang davon erzählt. Im Matthäus-Evangelium, da haben sogar nachher diejenigen, die Jesus gesehen haben, noch Zweifel gehabt. Bei Lukas, da wird berichtet, wie Maria und die Frauen dann den Jüngern das erzählt haben und die haben gesagt, ach, Frauen, die reden nur viel. Ja, ich werde da gleich noch drauf eingehen. Das war in der damaligen Zeit, war das wirklich so. Ich möchte da hier nicht despektierlich sein oder so. Der Ostermorgen, der hat das ganze Leben verändert. Dieser Jünger damals. Und Ostern hat mein Leben verändert. Und das bedeutet nicht, dass ich frei bin von Angst, dass alles super wird. Man ist nicht, wenn man Christ geworden ist, angstfrei und sorgenfrei. Die Botschaft von Jesus ist für viele Menschen überhaupt nicht zum Vorteil geworden. Von den 12 Aposteln, sagt die erste Kirchengeschichte, sind 11 Leute als Märtyrer gestorben. Und einer ist auf einer Insel verbannt worden. Also, wie kann man Christ werden, ihr lieben Täuflinge? Das ist nicht jetzt so, wo man sagt, ja super, alles wird super. Der Neubeginn an Ostern kann Menschenleben verändern. Und warum ist man doch in der Lage und sagt trotzdem, ich sage ja zu Jesus? Warum schaut man der Angst in die Augen und sagt, in dem Namen Jesus, ich gehe trotzdem einen Schritt weiter? Es könnte sein, dass der Glaube einen etwas kostet. Und das ist das, was die Täuflinge heute Morgen auch bekennen werden. Das Leben und das Sterben von Jesus Christus und seine Auferstehung haben mein Leben verändert. Wir wollen ihm jetzt nachfolgen, egal was es uns kostet. Wir sind bereit, unser Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Die Taufe, sagt Karl Barth, ist der erste Glaubensgehorsamschritt. Ich werde Christ und der erste Schritt, den ich gehe, ist, ins Wasser zu gehen, um mich taufen zu lassen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der erste Glaubensgehorsamschritt. Und das werdet ihr heute Morgen vollziehen. Ich lasse mich taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich glaube an Jesus. Ihr Lieben, und die ersten Christen, wenn ihr euch mal in die Zeit damals zurückversetzt, nach Jerusalem, war das ganz schön gefährlich. Wenn man damals gesagt hat, ich lasse mich taufen, dann fragen die Leute, wen? Ach, den Typen, den wir vor einigen Tagen da hingerichtet haben. Der Verräter war, der Aufstand hier geprobt hat. Auf den Namen lässt du dich jetzt taufen? Könnt ihr verstehen, warum Christwerden auch Angst machen konnte? Wenn man auf einmal aufstehen muss und sagen muss, der Typ damals, den ihr hingerichtet habt, ich glaube an ihn, er ist auferstanden. Stellt euch das mal vor, wir leben Gott sei Dank in einem Land, in dem es die letzte Hinrichtung lange, lange her. Ich habe gegoogelt, im Oldenburger Land gab es die letzte Hinrichtung 1842 in Friseute. Lange, lange her. In Deutschland gab es die letzte Hinrichtung 1981 in Leipzig. In einem Stasi-Gefängnis. In einem Moment tritt der Henker hinten an den Delinquenten und schießt ihm in den Kopf, weil er angeblich ein Spion war. Stellt euch mal vor, man würde sagen, ich bekenne mich auf den Namen desjenigen, den wir dort hingerichtet haben. Vor vielen, vielen Jahren stand hier an dieser Straße, der Stille Weg, stand einer von zwei Galgen, die es in Oldenburg gab. Dort sind Menschen hingerichtet worden. Hier in der Gegend sind Menschen hingerichtet worden. Stellt euch mal vor, wenn wir damals gelebt hätten, damals der Mörder, der da hingerichtet worden ist, auf seinen Namen bekenne ich mich öffentlich. Ich würde sagen, ich habe doch nicht mal Latten am Zaun. Wie kannst du dich zu so einem bekennen? Aber das tun Menschen, die sich taufen lassen. Der Neuanfang, den Christus am Ostermorgen vollbracht hat, dieser Neuanfang, der fordert dich heraus, dich zu positionieren. Entweder stellst du dich auf seine Seite oder du stehst davor und sagst, nee, das kann nicht sein. Und das möchte ich mit euch in dem Predigttext von heute mir anschauen. Der Neubeginn, das Grab ist leer. Aus Markus 1, die Verse, das Kapitel 16, 1 fortfolgende. Da heißt es, als der Sabbat vorbei war, kaufte Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, duftende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh, am ersten Wochentag, kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Hier sind einige Frauen, die haben die Totenbeinbalsamierung gar nicht mehr fertig gekriegt, weil der Sabbat am Freitag angefangen hatte. Sie konnten Jesus nur noch schnell vom Kreuz nehmen und in ein leeres Grab hineinlegen. Aber sie haben ihn nicht mehr einbalsamiert. Sie haben ihm nicht mehr die letzte Ehre erwiesen, wie man das bei einem König tut. Da geht es nicht darum, diesen Körper vom Verwesen zu befreien, sondern einfach nur noch mal die letzte Ehre einem König zu erweisen, ihn einzubalsamieren. Das war das, was die Frauen noch einmal machen wollten. Die haben nicht damit gerechnet, was jetzt passieren wird. Geht mich weiter. Da. Vers 3. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt worden ist. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf, sagt es seinen Jüngern und besonders Petrus. Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Besonders Petrus. Geht besonders zu dem größten Angsthasen von den Jüngern hin, der uns bekannt ist, der irgendwann gesagt hat, Jesus kenne ich nicht. Dreimal. Ich habe Angst um mein Leben. Geht besonders zu ihm. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich. Früh am ersten Wochentag war Jesus vom Tod auferstanden. Zuerst zeigte er sich Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Merkt ihr hier diesen Bruch zwischen den Vers 8 und 9? Da geht es schon wieder, als wenn da irgendwie ein Bruch im Text ist. Vorher hat Maria doch Angst gehabt. Und jetzt heißt es hier, dass Jesus ihr begegnet ist. Und dann geht es hier weiter in Vers 10. Sie machte sich auf den Weg und erzählte es seinen Freunden, die mit ihnen zusammen gewesen waren und jetzt trauerten und weinten. Sie konnten nicht glauben, was sie von Maria hörten. Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Da ist ein Bruch. Wenn ihr die Lutherbibel aufschaut, zum Beispiel, ist zwischen 8 und 9 ein Bruch. Hier setzt der Text nochmal neu ein. Da ist etwas passiert dazwischen. Erst hat Maria Angst. Ich möchte einen besonderen Fokus werfen heute Morgen mit euch einmal auf eine ganz besondere Frau. Maria Magdalena oder Maria aus Magdala. Und bitte erlaubt mir diesen Wortwitz vom Osterangsthasen, wird es nachher gehen zu Superhelden. Maria Magdala, die Frau, die am Anfang total die Angst hatte. Sie fürchtete sich sehr, heißt es da. Und dann später geht sie zu den Jüngern und verkündigt ihnen, ich habe Jesus gesehen. Er lebt. Eigentlich wollte sie nur hingehen und Jesus einbalsamieren. Damit hatte sie gerechnet. Die Frauen sind hingegangen, um Jesus zu ehren. Und dann das. Der Punkt ist, dass die Auferstehung war für die Frauen und für die Jünger damals genauso unvorstellbar wie für viele von uns heute. Die Griechen glaubten an keine Auferstehung. Die Griechen haben geglaubt, wenn der Mensch stirbt, dann wird endlich der Geist befreit aus diesem irdischen Gefängnis. Und dann ist endlich der Geist frei. Die Juden, einige Juden, auch nicht alle, aber einige Juden glaubten daran, dass es einen Tag geben wird, am jüngsten Tag, wo es eine Auferstehung, eine generelle Auferstehung der Toten geben wird. Aber dass einer im Hier und Jetzt den Tod besiegt, das war nicht in ihrer Agenda. Damit haben sie nicht gerechnet. Sie waren total entmutigt. Sie haben geglaubt, Jesus würde sie doch befreien von den Römern. Er würde sie, die Römer, rauswerfen. Die hatten keine Hoffnung mehr. Die hatten Angst um ihr Leben. Für die Zeitgenossen von Jesus war die Auferstehung genauso wenig plausibel wie für uns heute häufig. In der Geschichte gibt es das Beispiel von Celsus, einem späten griechischen Philosophen des 2. Jahrhunderts und ein erbitterter Gegner der Christen. Der hat ganz oft Dinge geschrieben und sein Hauptargument war immer wieder, dass er gesagt hat, die ersten, die ihn gesehen haben, waren nur Frauen. Und das möchte ich kurz erklären. In der damaligen Zeit war das Zeugnis einer Frau nichts wert. Vor Gericht, zweiter Klasse. Das Zeugnis zählt nicht viel von einer Frau damals. Man hielt sie für hysterisch. Man hat gedacht damals, ja, Frauen, die faseln sich irgendwas zusammen. Wenn Markus und die anderen Christen schöne Geschichten hätten erfinden wollen, um ihre Bewegung unter die Leute zu bringen, dann hätten sie niemals Frauen als erste Auferstehungszeugen erzählt. Und versteht ihr, was das bedeutet? Die einzige Möglichkeit für die Erwähnung der Frauen in den Auferstehungsberichten ist die, dass sie tatsächlich da waren und das, was sie sahen, berichteten. Der Stein ist tatsächlich zur Seite gerollt, das Grab ist leer und ein Engel erklärte, dass Jesus auferstanden ist. Das ist die einzige vernünftige Erklärung, warum man das hier erwähnt. Wenn man sich das hätte erfinden wollen, hätte man irgendwelche wichtigen Leute genommen, die damals die ersten Zeugen gewesen sind. Und das Kreuz und die Auferstehung konfrontiert uns heute bis auf den heutigen Tag. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn, hat Paulus gesagt. Das ist eine Konfrontation an die normale Welt. Da ist einer aus den Toten auferstanden. Er war der Sohn Gottes. Er hat es getan aus Liebe für dich und für mich. Und diese Frau, Maria Magdala, die hat es als erstes verkündigt, so wie das Markus-Evangelium berichtet. Sie hat damit nicht gerechnet. Sie hatte nur die Sorge, wie dieser Stein zur Seite kommt. Weil sie kann nicht, damals in der damaligen Zeit hat man Menschen nicht in der Erde begraben, sondern in Steinhöhlen. Und da wurde ein großer Stein davor gerollt. Und den hat eine Frau, die haben auch nicht drei Frauen damals einfach mal eben so wegrollen können. Das war ihr Problem gewesen. Wie kriegen wir diesen Stein da weg? Und beim ersten Osterfest ist immer auch diese Angst, die mitschwingt am Anfang. Die Menschen hatten sogar nach der Auferstehung noch mehr Angst als vorher. Ohne die Auferstehung nämlich hätten sie ihr Leben normal weiterleben können. Sie hätten wieder zurückgehen können in ihre alten Berufe. Ganz normal weiterleben. Die Jungs aus Emmaus wären zurückgegangen. Petrus wäre wieder zurückgegangen zu den Fischen. Matthäus hätte sich wieder zurück an den Zoll gesetzt. Das Leben wäre weitergegangen. Die Auferstehung macht den Unterschied. Das war der Moment, wo sie gesagt haben, irgendwas muss sich hier ändern. Maria Magdalena ist zur Superheldin geworden. Sie wusste, dass man ihr nicht glauben würde. Aber sie wird berichtet in den Evangelien als die erste Frau, die sagt, Christus ist auferstanden. Und sie wusste, dass man sie für verrückt halten würde. Dass sie abgestempelt würde vielleicht. Das hätte sich keiner ausdenken können. Lukas berichtet, dass sie dann doch das alles weitergesagt hat. Markus auch. Da ist etwas passiert. Sie ist dem Auferstandenen begegnet. Wie konnte es geschehen, dass eine solche Gruppe von niedergeschlagenen, traurigen Menschen dann später doch plötzlich aufsteht und so begeistert ist, dass sie die gute Nachricht von Jesus von Jerusalem nach Rom trägt und bis in unsere heutige Zeit, bis in diesen Gottesdienst hinein? Wie kann das sein? Was macht aus verängstigten Jüngern später Märtyrer? Was macht aus leugnenden Menschen Jesus Bekenner? Was gab den Frauen dann später doch den Mut, sich dem männlichen Spott auszusetzen, als sie aufgeregt erzählt haben, er ist auferstanden und er ist uns erschienen? Das Ganze macht nur dann Sinn, wenn sie nach und nach begriffen haben, was hier passiert ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und das hat eine unglaubliche Auswirkung auf ihr eigenes Leben gehabt. Sie haben geglaubt, dass Gottes Ja zum Leben, dass das lauter ist als das Nein des Todes. Sie haben geglaubt, dass das Ja Gottes zum Leben viel lauter ist als das Nein des Todes. Am Sonntag wurde ihr Leben nämlich nicht sicherer, sondern viel gefährlicher. Was an jedem Sonntagmorgen bei diesen Menschen freigesetzt wurde, war eine neue Hoffnung. Das war nicht die blumige Hoffnung, jetzt wird alles gut, jetzt kommt der Frühling. Es war noch nicht mal die blumige Hoffnung, jetzt werde ich eines Tages ein ewiges Leben haben. Das sicherlich auch. Es war eine Hoffnung, die sie aufgefordert hat, zunächst einmal zu sterben. Das Sterben an Karfreitag soll mein Tod sein. Dass die Auferstehung am Ostersonntag ist meine Auferstehung. Ich soll meiner Selbstsucht sterben. Mein altes, sündiges Ich kann wirklich sterben. Meine Angst, meine Gottverlassenheit, meine Habgier, ich kann sie begraben, mit Christus sterben. Und es war eine Hoffnung, die sich letztlich breit gemacht hat, dann wirklich echte Risiken einzugehen. Die Jünger, die haben in ihrem Glauben eine neue Bedeutung gefunden, in Christus eine neue Identität gefunden, haben gesagt, es lohnt sich für das, für diese Botschaft, für diesen auferstandenen Herrn, mein Leben zu riskieren, weil die Liebe Gottes mich drängt. Paulus ist nachher unterwegs gewesen im Römischen Reich, weil er so von der Liebe Gottes gedrängt war. Er hat verstanden, Gott liebt mich so sehr und er sucht noch so viele Menschen auch zu erreichen mit dieser frohen Botschaft. Das war seine Motivation. Sie haben gelebt in dem Glauben, dass ihr irdisches Leben, dass sie in ihrem irdischen Leben an etwas beteiligt sind, was ihr eigenes Leben überdauern wird. Sie haben die Hoffnung gehabt, dass es eine Wiedergeburt im Hier und Jetzt geben kann, die das Leben im Hier und Jetzt verändert, die mir jetzt eine neue Identität gibt, die mir jetzt die Möglichkeit gibt, in neuen Möglichkeiten zu leben, aus einer neuen Kraft herauszuleben, nicht aus der eigenen Kraft, sondern aus der Kraft des Auferstandenen, aus der Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, dem Heiligen Geist. Die Hoffnung, dass mein unbedeutendes Ich sterben kann und ein bedeutendes Ich geboren werden kann. Und viele Menschen haben das seit diesem Ostermorgen getan. Und ihr seid die jüngsten Beispiele dafür. Was bedeutet Ostern für dich persönlich? Jetzt werden alle Christen sagen, ja, Jesus ist von den Toten auferstanden. 100 Punkte, richtige Antwort. Aber die entscheidende Frage ist, lebst du das? Was ist die Botschaft deines Lebens, wenn du Jesus nachfolgst? Was sagen andere von dir? Marias Botschaft war, er ist auferstanden. Jesus lebt. Kannst du das, können andere das in deinem Leben sehen, dass Golgatha erfolgreich war? Ich habe ein tolles Zitat gelesen. Du glaubst nur die Teile der Bibel, die du auch wirklich tust. Glaubst du, dass Christus auferstanden ist und dass das mit deinem Leben etwas zu tun hat? Lebst du in der Auferstehungskraft? Und Paulus betet im Epheserbrief, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an Christus glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Dass ihr erkennt, welche übermächtig große Kraft in uns wirksam ist. Es ist die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Kraft, die den Nächsten wirklich lieben kann. Das ist die Kraft, die den Feind lieben kann. Das ist die Kraft, ein Leben im Hier und Jetzt zu leben, das Gott wohlgefällt. Und ich habe in der Vorbereitung auch heute Morgen nochmal den Eindruck gehabt, ich möchte einfach fragen, wer von euch ist ein Zeuge Jesu? Und ich, wartet kurz, nicht so schnell. Und ich möchte euch gleich auffordern, aufzustehen. Wer von euch sagt, ich möchte Jesu Zeuge zu sein? Ich bin Christ und ich möchte für euch beten. Ich habe den Eindruck, ich möchte auch heute Morgen beten für eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist und für eine neue Kraft, die ihr von Gott bekommen sollt, dass die Auferstehungskraft in eurem Leben, in euren Alltag, in euren Beruf, in eure Familien hineinkommt. Das ist mein Impuls gewesen heute Morgen. Das möchte ich jetzt fragen. Wer ist da? Er sagt, ich bin Zeuge Jesu, steh jetzt auf. Und ich will für dich beten. Jesus, du bist der Auferstandene. Und du hast uns verheißen, dass wir nicht in unserer eigenen Kraft in dieser Welt deine Zeugen sein müssen, sondern du hast uns verheißen, dass der Heilige Geist kommt und dass er uns von innen erfüllt, dass er uns mit deiner Kraft erfüllt, dass wir dir nachfolgen können und dass dann wir erleben werden, dass du mit uns bist, alle Tage, bis diese Welt zu Ende geht. Und wir werden deine Liebe in diese Welt hineintragen. Du siehst diese vielen Schwestern und Brüder, die hier vor dir stehen, Jesus. Und ich bete, dass du neu deinen Heiligen Geist ausgießt über uns, dass wir neu von der Kraft deines Heiligen Geistes erfüllt werden und dass in Oldenburg und in dieser Umgebung viele Menschen mit deiner Liebe in Berührung kommen. Und ich bete, dass die Auferstehungskraft, die Christus in euch hineingelegt hat, wirksam wird. Von heute an, immer mehr. Dass ihr erleben sollt, wie Menschen errettet werden, wie Menschen geheilt werden und Menschen befreit werden. Durch euch. In dem Namen Jesus. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Was bedeutet Ostern für dich persönlich, habe ich gefragt. Was ist, wenn du hier sitzt und sagst, nee, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen? Da möchte ich dich herausfordern, die Zeugnisberichte oder die Zeugenberichte von Jesus sind auch historisch gesehen wirklich beeindruckend. Der methodistische Pastor Adam Hamilton hat gesagt, Menschen fragen mich, glauben Sie wirklich die Geschichte der Auferstehung? Und meine Antwort ist immer dieselbe. Ich glaube nicht nur daran, sondern ich verlasse mich darauf. Und ich möchte dich herausfordern, dass es auch für dein Leben eine Hoffnung gibt, neu zu beginnen, dass dein Leben neu beginnen kann, dass du deine Vergangenheit bereinigen kannst, dass du deine Gegenwart in der Kraft der Auferstehung leben kannst und dass deine Zukunft in der Hand Gottes steht. Und ich möchte dich einladen, zu Christus zu kommen, zu dem Auferstandenen. Ich möchte dich einladen, ihm zu vertrauen, dein Leben ihm zu geben. Und das geht durch Glauben. Durch Glauben kannst du gerecht werden. Durch Glauben kannst du Kind Gottes werden. Und das habt ihr alle heute Morgen schon getan. Jeder Morgen ist heute Morgen hier reingekommen und hat schon geglaubt. Nämlich, dass der Stuhl, auf dem du sitzt, dass der halten wird. Keiner hat erstmal, ich habe keinen gesehen, der erstmal geguckt hat, passt dieser Stuhl überhaupt? Und genau das sollst du tun. Wirf dich mit deinem ganzen Gewicht auf Christus. Und dann mach die Erfahrung, dass er trägt, dass er befreit, dass er dir neues Leben schenkt. Überwinde deine Skepsis. Du hast dich heute Morgen auf den Stuhl gesetzt und hast gesagt, ich vertraue darauf, dass die FCG genug Geld hat, einen Stuhl sich zu leisten, der mich heute Morgen hier trägt. Und so möchte ich dir die Botschaft sagen, Christus kann dich tragen. Christus kann dich ertragen, wie du jetzt bist. Und ich bitte dich in Jesu Namen, komm zu ihm. Nicht zu mir, komm zu ihm. Und auch da möchte ich euch bitten, nochmal aufzustehen, wie wir das hier immer machen. Ich möchte einfach fragen, ob jemand da ist, Jesus sein Leben zu übereignen. Und ich möchte das heute ganz bewusst tun, dass du nach vorne kommst. Jesus hat Menschen aus einer Masse herausgerufen und gesagt, folge du mir nach. Wir haben das häufig gemacht, dass man nur die Hand hebt. Und ich möchte jetzt fragen, ob jemand da ist, der sagt, ich habe den Mut. Ich möchte heute Jesus mein Leben anvertrauen. Ich möchte hier nach vorne kommen. Ich möchte dich einladen, komm zu Christus. Und wir wollen hier vorne noch für dich beten, jetzt, wenn du das möchtest. Schön, dass du da bist. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte Christus mein Leben übereignen? Darf er nach vorne kommen? Sonst beten wir jetzt für dich. Wir beten das Gebet mit dir, Antje, das dort angezeigt ist an der PowerPoint-Folie. Wir können das gemeinsam mitbeten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin dein Kind Gottes. Ich bin frei. Mir wurde alles vergeben. Amen. Ihr Lieben, es ist Freude im Himmel. Schön, danke. Lass dich wieder setzen. Das ist der Moment, wo Freude im Himmel ist, sagt die Bibel. Wenn Menschen zu Christus kommen und ihr dürft euch jetzt wieder hinsetzen. Wir werden jetzt gleich noch 4 Zeugnisse hören von Menschen, wie sie mit Jesus ihr Leben gestartet haben. Und ich bitte euch, Täuflinge, bitte kommt schon mal nach vorne. Du gibst mir bitte das Mikro. Danke. Kommt schon mal nach vorne. Und in der Reihenfolge, wie wir euch dann auch taufen werden, dürft ihr die Frauen zuerst. Wer möchte? Du bist die Dritte, dann darfst du Erster. Wir hören jetzt die Zeugnisse von Menschen, die sich gleich taufen lassen werden. Und die werden jetzt kurz erklären, warum sie das tun möchten. Und das ist manchmal besser als eine Predigt, deswegen hört gut zu.
Hallo, ich heiße Beate und ich stehe hier heute vor euch, um echte Gefühle zu zeigen. Ich bin nämlich so aufgeregt, dass ich mich einfach hinsetze. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Meine Füße und Beine sind ziemlich wackelig.
Ich hole den Stuhl.
Also, ich bin hier, um euch heute mit Freude zu sagen, dass ich Christ bin und dass Gott in meinem Leben wirkt und dass ich an ihn glaube und dass ich ihn erlebt habe und dass er mir Glauben schenkt und dass das das Beste und das Wichtigste ist in meinem Leben. Genau, also das reicht eigentlich schon, oder?
Amen.
Ich sag nur kurz noch, wie ich dazu gekommen bin. Also ich bin schon ein bisschen länger Christ. 2014 auf einem Pfingstlager habe ich zum ersten Mal so ein Wow-Erlebnis gehabt, wo ich gedacht habe, es gibt Gott wirklich. Und in dieser Mitte von Leuten, die Christen sind, da ist wirklich ein Gott und das ist Jesus. Und ich hatte ja dann auch öfters noch solche Erlebnisse. Ich bin auch christlich erzogen und bin sehr dankbar dafür. Bin auch als Baby getauft. Und genau, es war aber für mich als Schüler irgendwie schwierig, meine ganzen Lebensbereiche Gott zu geben. Und ausschlaggebend dafür war aber dann nach meiner Schule ein Auslandsaufenthalt in Brasilien, wo einfach Leute, die Christen waren um mich herum, Gott sichtbar gemacht haben in ihrem Leben, dadurch, dass sie selber irgendwie authentisch waren und gezeigt haben, hier ist meine Kraft, so weit ist meine Kraft und da ist meine Kraft zu Ende und da ist Gottes Kraft und fängt Gottes Kraft an. Und das war einfach für mich sichtbar, dass ich gar nicht anders konnte, als zu sehen, okay, da ist wirklich Gott und es gibt ihn. Und dann konnte ich auch diesen Schritt machen, ihm alle meine Bereiche zu geben. Und genau, zum Studium bin ich nach Oldenburg gekommen und in die FEG und die SMD gegangen. Sehr gute Sachen. Und genau, weil mein Freund Christoph hier in die Gemeinde geht, bin ich im November hierher gewechselt und habe mich neu mit dem Thema Taufe beschäftigt und bin dazu gekommen, mich taufen zu lassen als Christ, der glaubt und bekennt, dass, ja, dass es Gott gibt und dass Jesus für mich gestorben ist. Und ja, das war's.
Danke.
Ja, ich bin Christiane, ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Ich habe im Prinzip eigentlich schon immer geglaubt, aber irgendwie nicht so richtig lebendig, so richtig das alles auf mich bezogen habe ich irgendwie nicht. Und dann hatte ich so die letzten Jahre auch so eine Phase, wo mich es eigentlich gar nicht mehr interessiert hat. Und ja, in den letzten Monaten hat sich das einfach gewandelt. Da ist der Glaube einfach wieder lebendig geworden. Ich durfte Gottes Nähe in verschiedenen Situationen ganz intensiv erfahren. Und dann habe ich im Januar hier in der Gemeinde mein Leben nochmal neu Jesus übergeben und mich dann auch dazu entschlossen, mich direkt taufen zu lassen. Deswegen stehe ich jetzt hier.
Ich bin Marlena, ich bin noch nicht sehr lange in dieser Gemeinde, erst seit letztem Jahr. Patrick hat mich zum Glück zu euch eingeladen. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich wurde auch im Glauben erzogen, da bin ich auch sehr dankbar für. Ich hatte letztes Jahr eine ganz schwierige Zeit und dort hat sich mir ja der Glauben nochmal neu gezeigt und ja, ich hatte hier auch einige Aha-Erlebnisse, die mich stark gemacht haben und ja, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich möchte hier einfach allen zeigen, dass ich ein Kind Gottes sein möchte und dass ich den Weg mit Gott gehen möchte und dass ich Gott vertraue, dass er was Gutes aus meinem Leben macht und ja, dass ich sein Geschenk annehme.
Ja, ich bin Ansgar. Ich bin katholisch aufgewachsen, aber es war für mich mehr wie ein Schulfach. Es war nicht mit Leben erfüllt und dementsprechend war auch keine Verbindung dazu. Und ich möchte ein Zitat einfügen, was ich 2013 auf einer Weihnachtskarte bekommen habe von Alex und Kamina. Wir machen uns Freunde, wir machen uns Feinde, aber Gott macht uns den Nachbarn nebenan. Und das hat sehr viel damit zu tun, warum ich den Weg jetzt hierher gefunden habe. Denn zu einer Zeit, in der ich über vieles nachgedacht habe, aber mit Sicherheit nicht über den Glauben, sind Alex und Kamina aktiv geworden. Ich habe einmal zu hören gekriegt, Gott hat mich irgendwie dich auf mein Herz gelegt. Und sie sind den Weg mit mir gegangen einfach immer und solche Sachen, dann einmal zwischendurch, hey, heute Abend ist Hauskreis, willst du nicht mitkommen? Ich wusste nicht, was das war, ich bin einfach mit hingegangen. Das Einzige, was ich beigesteuert habe, war, ich war offen. Und am ersten Abend auch gleich, wo wir nach Markus Theater noch im Auto waren, wurde ich auch gefragt, wie ich dazu stehe. Und da habe ich unter anderem gesagt, dass ich keine Angst vor dem Tod habe. Und das hat mit einer Nahtoderfahrung zu tun. Wo ich mir, ja, wenn ich es beschreiben soll, als wenn man sich selber seinen eigenen Körper betrachtet. Aber dieses Gefühl dabei im Hintergrund von absolutem Frieden einfach oder so, da wusste ich ja, da brauche ich keine Angst für haben. Und in den letzten Monaten ist mir eigentlich klar geworden, dass es mehr als dieses Gefühl ist. Es ist ein Versprechen. Ein Versprechen von Gott, was später auf mich, auf uns wartet, wenn der Körper nicht mehr will.
Viele tolle Zeugnisse, ihr Lieben. Und jetzt ist es so, dass wir machen das jetzt das zweite Mal in dieser Gemeinde, dass wir draußen gleich taufen werden. Das heißt, ihr dürft jetzt aufstehen, langsam und gesittet nach draußen gehen und euch strategisch um das Becken herum positionieren könnt. Das wird jetzt einen kleinen Moment in Anspruch nehmen und wir sind ganz entspannt. Wenn die Unruhe sich draußen einigermaßen gelegt hat, fangen wir erst an. Ja?